Reiseschatten. Von einem Ausflug nach dem Harz, der Sächsischen Schweiz, im Sommer 1831. Von Hans Christian Andersen. Dritte Folge.
Mit einigen Studenten, deren Bekanntschaft ich auf dem Brocken gemacht hatte, ging es nun um 4 Uhr morgens in die Berge hinein. Unsere Brockensträuße saßen noch ganz frisch auf unseren Mützen. Eine Führerin erwartete uns, und so zogen wir 6 Studiosen nun aus der Stadt hinaus nach den Ruinen des alten Bergschlosses Regenstein, die ganz nahe bei Blankenburg liegen. Die Felder standen von Tau bedeckt. Es war das starke Sonnenlicht, das Gras und Blumen Wasser in die Augen trieb. Wir gingen durch eine Allee von Kirschbäumen und hüpften über den nassen Rasen, in dem jeder lustig seine Melodie sang. Die Vögel nahmen sich an uns ein Beispiel, so dass die ganze Gegend von Studenten und Vogeltrillern widerhallte. 7. Kapitel. Die Ruine Regenstein. Die Rosstrappe. Wir ließen uns auf der höchsten Spitze des Felsens nieder, der die Decke der Kirche bildet, und blickten nun recht vergnügt in die weite Welt hinaus. Mit den Augen wie mit den Gedanken verschlang ich gleichsam die weite Aussicht von den Ruinen dieses alten Bergschlosses. Ich sah in die Tiefe hinab und machte dann, wenn ich hinabgesehen hatte, die Augen zu, um gleichsam zu prüfen, ob ich auch die ganze Tiefe aufgefasst hätte. Wenn ich aber die Augen wieder öffnete und wieder hinabsah, da war es doch weit tiefer, als ich mir vorgestellt hatte. Der Regenstein selbst mit seinen engen Gemächern, eingestürzten Brunnen und Treppen, die nur aus der freien Luft in das helle Element führten, erhielt wie ein Bild für sich einen eigenen Platz in dem Pantheon meines Gedächtnisses. Wir sagten dem alten Bergschloss Lebewohl. Ein kleiner Pfad, der sich durch die mit Gebüsch bewachsene Felskluft hinschlängelte, brachte uns nach Blankenburg zurück, von wo wir noch eine Zeit lang der breiten Landstraße folgten, die mit gelben, aufgeblühten Rosen bepflanzt war. Unsere Führerin, mit der wir unser Frühstück teilten, ward gesprächig und erzählte uns nun in der freien Natur ihre häuslichen Freuden und Leiden. Ihr Mann trieb das Schneiderhandwerk, war aber für etwas Höheres geboren als für den Tisch, auf dem er saß. Vor 2 Jahren gab es eine Hinrichtung in dieser Gegend. Die hatte sein schlummerndes Talent geweckt. Er war Poet geworden und hatte des Mörders ganzes Leben und Ende in einem herzzerreißenden Liede besungen, das so abgefasst war, als wenn der Verbrecher selbst es auf seinem letzten Gange sänge. Und zwar nach der Melodie »Wir winden dir den Jungfernkranz«. »Damit hat er doch 4 Taler verdient«, sagte die Frau. Und voriges Jahr 2 Taler mit einem anderen über eine Hebamme, die in einer Gosse ertrank. Die Dichtkunst wirft mehr ab als die Nadel, aber jetzt fällt nichts mehr vor, was er besingen könnte. Und die Nadel mag er nun nicht mehr führen, so dass es jetzt gar schlimm aussehen würde, wenn ich nicht etwas damit verdiente, dass ich die Reisenden umherführe. Dort, unterbrach sie sich selbst und zeigte links hin über die Felder, dort liegt die Teufelsmauer, welche der Teufel damals errichtete, als er sich mit unserem Herrgott um die Herrschaft auf der Erde stritt. Ja, uns zur Seite erhob sich dieser wunderbar geformte Erdrücken, der wie die Überbleibsel einer ungeheuren Schanze aussieht und sich so weit hin erstreckt, wie das Auge nur sehen kann. Die Sage erzählt, dass der Teufel nicht damit zufrieden gewesen sei, die Herrschaft über die halbe Erde erhalten zu haben, dass er deswegen den Streit erneuert und nun auch seinen früheren Teil verloren habe und dass seine stolze Schanze nun niedergerissen worden sei. Andere erzählen, dass sie von den bösen Geistern errichtet worden, als eine Mauer gegen die Lehre Christi, damit diese sich nicht weiter verbreiten sollte. Aber die Steine brachen zusammen vor dem lebendigen Wort. Bald eröffnete sich uns eine herrliche Aussicht. Das herrliche Bodetal lag in seiner weiten Ausdehnung vor uns. Nun sollten wir daran, die Berge zu besteigen. Wir ruhten erst etwas aus, um Kräfte zu sammeln. Darauf ging's bergan. Wir ermatteten ganz, während ein paar weiße Schmetterlinge in großen Ringelreigen umherflatternd uns ganz bis nach oben begleiteten und uns schwacher Menschenkinder zu spotten schienen. Ganz oben verließen wir unseren weiblichen Führer und bekamen einen männlichen stattdessen, der hier oben wohnte. Er nahm seine Pistole und, nachdem er sein Birkenwasser getrunken, das wie Champagner schäumte, folgten wir ihm nach der Rostrappe, dem wildesten und romantischsten Punkte in dem ganzen Harz. Lotrecht gehen die hohen Felswände in den tiefen Abgrund hinab. Der Führer schoss seine Pistole ab, deren Echo in den Bergen widerhallte wie der stärkste Donner. Man zeigte uns in der Felswand eine Vertiefung, die wie ein kolossales Hufeisen aussah und wovon die Stelle hier ihren Namen hat. Der kleine Junge des Führers, der mitgelaufen war, trank aus der hohlen Hand von dem Regenwasser, das sich darin gesammelt hatte, indem die Fantasie ihm, gewiss klarer als uns, die Sage von der flüchtenden Prinzessin, der wunderschönen Emma vom Riesengebirge, zeigte. Jetzt sieht er sie, mit der großen schweren Goldkrone und dem flatternden Gewande von Berg zu Berg fliehen, von Fels zu Fels, durch Täler und Wälder, so dass die hohen Eichen und Buchen von dem Hufschlag des Pferdes niederstürzen, und den wilden Bodo hinterher, so dass die Funken aus den Felsen springen und die Täler ringsumher erleuchten. Jetzt ist sie hier am Abgrund angekommen. Sie sieht die Tiefe vor sich, wo der Fluss schäumend über Felsenstücke dahinbraust, und doch erscheint die gegenüberliegende Felskuppe noch entfernter als diese ungeheure Tiefe. Hinter sich hört sie Bodos schnaubendes Ross, und in der Angst der Verzweiflung ruft sie den Ewigen an, drängt sie die scharfen Sporen in die Seite ihres Pferdes, das seinen Huf so fest in den Fels drückt, dass er nach Jahrtausenden noch dasteht und mit einem Sprunge über den tiefen Abgrund dahinfliegt, und sie ist gerettet. Nur die goldene Krone fällt ihr von ihrem Haupte in die Tiefe, in den Wirbel des Stromes hinab, wohin der wilde Bodo ihr nachfolgt und zerschmettert auf dem harten Felsen liegt. Alle diese Träume der Fantasie werden verduften. Der Kleine wird auch einmal wie sein Vater ruhig dastehen und sein Pistol abfeuern und vielleicht höchstens berechnen, wie groß diesmal die Einnahme von der Reisegesellschaft sein kann. Aber Träume sind ja Blumen. Es gibt böse und gute. Blumen müssen verduften. Allein auf dem alten Stängel wachsen wieder neue. Bald war ich unterhalb der Rosttrappe. Die Bode brauste vor mir über die großen Steine hin, und an der anderen Seite lief die Landstraße an den rotbedachten Häusern vorbei. Als ich nach den Blechhütten kam und mich dem Wirtshaus näherte, glaubte ich, dass ein feindliches Heer sein Quartier darin aufgeschlagen hätte. Es war ein Lärm, als wenn Tische und Stühle übereinander geworfen würden. Ich trat in die Gaststube hinein, und die ganze Mannschaft bestand aus 4 Jenenser Studenten. Sie trugen vollständige Burschentracht, und jeder hatte einen grünen Eichenkranz um den Kopf, von dem ihnen das Haar in langen Locken über die weißen, gestickten Halskragen herabhing. Sie sangen alle 4 aus voller Kehle und trommelten dabei mit den Bierflaschen auf den Tisch, dass Gläser und Teller tanzten. Übrigens sahen sie recht gutmütig aus und machten eine Pause in ihrer musikalischen Übung, als ich eintrat. Wir kamen bald in ein Gespräch. Sie wollten eine Brockenreise machen und waren zu Fuß von Jena gekommen. Ihre Vorstellungen von Dänemark waren übrigens äußerst unvollkommen. So glaubten sie zum Beispiel, dass bloß die niedere Klasse dort Dänisch spreche, dass aber Französisch die Sprache des Hofes und der Gebildeten sei. Als ich den Namen Öhlenschläger nannte, fragten sie, ob wir einige von seinen Stücken übersetzt hatten. Ich antwortete, dass wir sie im Original besäßen, und nun wunderten sie sich nicht wenig, als sie hörten, dass Öhlenschläger ein Däne sei, dass er in Dänemark lebe und dort schreibe. Ich musste ihnen beschreiben, wie er aussehe, ihnen von ihm und seinen Arbeiten erzählen, und als sie hörten, dass ich den Dichter persönlich kenne und dass er sich gerade jetzt in Deutschland aufhalte, da sahen sie mich recht freundlich an. Und als wir voneinander schieden, schenkte mir der eine seinen Eichenkranz, den er von seinem Kopfe nahm und an meiner Mütze befestigte. Natürlich erhielt ich den nur Öhlenschlägers wegen. In Alexisbad waren noch keine Gäste angekommen. Sie pflegen erst in den warmen Sommermonaten sich einzufinden. Die Quelle befand sich in einem tempelförmigen Gebäude, in dem man auf breiten steinernen Treppen zu derselben hinabstieg. Hier saß ein junges Mädchen mit ihrem Krug. Das war Rachel am Brunnen. Der Mann, der uns das Wasser reichte, war auch, was man in Dänemark einen langen Laban nennt. Die Schüler und ich standen da wie durstige Kamele, die von der Hitze und dem Marsch des Tages müde waren, so dass wir zusammen ein vollständiges Gemälde aus der biblischen Geschichte bildeten. 8. Kapitel. Situationsbilder auf dem Wege nach Eisleben. Martin Luther, Reise nach Halle, Merseburg. Ein wunderbares Eilen und Drängen mit allem macht eigentlich meinen Grundcharakter aus. Je interessanter mir ein Buch ist, desto mehr eile ich es durchzulesen, um den ganzen Eindruck davon zu bekommen. Selbst wenn ich auf der Reise bin, ist es nicht so sehr die Gegenwart, die mir Freude macht. Ich eile nach etwas Neuem, um wieder zu etwas anderem zu gelangen. Jeden Abend, wenn ich mich zur Ruhe begebe, sehne ich mich nach dem nächsten Tage, wünsche, dass er erst da sein möge. Und wenn er da ist, so ist es doch wieder meine entferntere Zukunft, die mich beschäftigt. Der Tod selbst hat etwas Interessantes, etwas Herrliches für mich, weil sich mir dann eine neue Welt eröffnet. Was mag es wohl eigentlich sein, dem mein unruhiges Ich nachstrebt? Auch diesen Morgen ließ es mir keine Ruhe. Ich verließ Harzgerode. Ein Bild wechselte mit dem anderen. Aber Bild auf Bild ermüdet. Selbst das Kind wird es überdrüssig, immer wieder in dem bunten Bilderbuch zu blättern. Wir wollen daher jetzt nicht gleich noch mehrere sehen, obgleich das folgende hübsch, sehr hübsch war. Ich möchte wohl das malerische Leimbach beschreiben, das nahebei in einem Tale lag, fast ganz im Rauch eingehüllt und hinter hohen Bergen von schwarzem Abfall versteckt. Ich möchte wohl den steilen Hohlweg zeigen, der beinahe senkrecht auf den Kirchturm zulief und auf dem doch 4 starke Pferde einen großen Frachtwagen hinanschleppten. Aber, wie gesagt, es ermüdet. Ich will dieses Mal ganz einfach auf die allergewöhnlichste Weise erzählen, damit wir, der Leser und ich, uns ausruhen können. Leimbach, ein offenes Städtchen mit 660 Einwohnern, Kupferschmelzöfen, Silberhütten, Rathaus und so weiter. Den folgenden Ort nehmen wir auf dieselbe Weise. Es ist auch recht bequem so. Mansfeld, eine halbe Viertelmeile von Leimbach, hat 1600 Einwohner und einen Gasthof zum Blauen Hirsch. Jetzt habe ich mich wieder erholt. Ich weiß nicht, ob der Leser auch. Wir sind inzwischen in Eisleben angekommen. Die Stadt hat etwas eigentümlich Freundliches. Ein kleiner Junge spielte vor der alten Kirche und zeichnete mit Kreide auf den großen Grabsteinen. Vielleicht sind ganz die nämlichen auch Luthers Schreibtafeln gewesen, als er hier spielte. Das Rathaus hat ein eckiges, finsteres Aussehen, wie das Zeitalter, aus dem es herstammt. Es hat ganz gewiss zu Luthers Zeit ebenso ausgesehen wie jetzt. Dagegen sind mit dem Hause, in dem er geboren ward, verschiedene Veränderungen vorgegangen. Es wird jetzt als Schulhaus benutzt. Auf einem Fenster stehen Luther und Melanchthon in Glasmalerei. Und über der Tür liest man, um ein farbiges Bas-Relief mit Luthers Bild, »Gottes Werk ist Luthers Lehr, darum vergeht sie nimmermehr.« Es stand ein alter Bauer mit seiner Frau vor dem Hause. Der buchstabierte ihr den Vers vor. Und ich konnte auf ihren Gesichtern lesen, welche Masse von tiefer und herrlicher Poesie für sie in jedem dieser Worte lag. Denn ihre Blicke klärten sich wunderbar auf. Und als er das letzte Wort aussprach, da war es, als habe er die Offenbarung eines Engels ausgesprochen. Und sie glaubten daran. »Luther«, sagt Jean-Paul, »du gleichst dem Rheinfall. Wie mächtig stürmst und donnerst du. Aber wie die Regenbogen unbeweglich auf seinem Strom schweben, so ruht auch der Bogen der Gnade, Friede mit Gott und Menschen in deiner Brust. Du erschütterst bloß deine Erde, aber nicht deinen Himmel.« Dies ist poetisch schön, doch schien mir hier in dem Ton und Ausdruck, mit dem der alte Bauer zu seinem Weibe von Luther sagte, »das war ein Mann«, etwas viel Größeres zu liegen. Ich glaube, dass Jean-Paul dies auch selbst gefunden haben würde, wenn er es gehört hätte. Luther, das war ein Mann. Darum zerriss er die Ketten des Papsttums. Darum sang er, wer nicht liebt, Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang. Darum warf er das Tintenfass dem Fürsten der Finsternis an den Kopf. Denn wie ein deutscher Schriftsteller, ich glaube Börne, sagt, Tinte und Druckerschwärze sind die gefährlichsten Waffen gegen den Teufel. Sie werden ihn vielleicht noch einmal ganz von der Erde verjagen. 9. Kapitel. Reise über Halle und Merseburg nach Leipzig. In dem sächsischen Eilwagen rollten wir um Mitternacht aus dem alten Eisleben. Mit der aufgehenden Sonne begrüßten mich die ersten grünen Weinberge. Der Postillion blies ein hübsches Stück nach dem anderen. Wir kamen an 2 großen Binnenseen vorbei, wo die grünen Berge und die roten Wolken sich auf der ruhigen Oberfläche spiegelten. Auch eine alte Ritterburg lag da, eckig und mit Türmen, Wällen und Gräben versehen. Hier war ein herrliches Echo. Wir hielten einen Augenblick an, der Postillon blies und von den Bergen scholl beinahe das ganze Stück zurück. Ich habe nie so viele Töne vom Echo wiederholt gehört. Der Postillon und das Echo gaben der ganzen Gegend eine höhere Potenz von Schönheit, wodurch vielleicht später die gelehrte Stadt Halle verlor. Die sah mir so eng, so ungemütlich aus. Die Saale hatte ein schmutzig gelbes Wasser und die Straßen der Stadt, wenigstens einige davon, waren, glaube ich, nicht einmal gepflastert. Der Weg nach Merseburg war mit Kirschbäumen besetzt. Die Stadt selbst, dunkel und eng wie Halle, aber doch wegen ihres alten gotischen Doms eines Besuches wert. Die Sonne brannte sehr heiß, als wir aus der Stadt herausfuhren, um uns dem deutschen Buchladen Leipzig zu nähern. Nach einer Waldpartie verlor sich alles in jene unübersehbare Ebene, welche Menschenblut mit Ziffern der Unsterblichkeit beschrieben hat. Es ergriff mich ein eigentümliches Gefühl, als ich über die große, unabsehbare Leipziger Ebene fuhr, wo jedes Dorf in der Kriegsgeschichte von Bedeutung ist. Hier war Napoleon gewesen, hier hatte der große Feldherr gedacht und empfunden. Das Getreide wallte üppig über dem ungeheuren Wahlplatz. Keine Wunde wird doch so schnell geheilt wie die der großen Natur. Es bedarf nur eines Lenzes, um die ältesten Ruinen mit Blumen und Grün zu schmücken. Man arbeitete an einer neuen Straße. Ich sah Menschenknochen und Kugeln, die man beim Graben gefunden hatte. Unter einem Baume saß ein alter Mann mit einem hölzernen Bein. Er hatte hier gewiss schon mehr gesehen als das Getreide, das jetzt vor seinen Blicken wallte, und einen ernstern Gesang gehört, als den, welchen die Vögel in den Zweigen über ihm zwitscherten. Mit seiner kleinen Pfeife im Munde ruhte er hier aus und dachte an alte Zeiten. Leipzig selbst machte einen angenehmen Eindruck auf mich. Es ist eine große, freundliche Stadt mit geraden Straßen. Überall hängen Bücherschränke aus und hinter den großen Fensterscheiben Bilder und Lithografien. Auf den Straßen laufen die Burschen herum mit langen Pfeifen im Munde und die Kollegehefte unter dem Arm. Einige von ihnen hatten ihre altdeutsche Tracht, die großen, weiten Hosen, den kurzen Rock und die langen, über den weißen Halskragen herabhängenden Locken. Ich besuchte die Nikolaikirche, wo ich Gemälde von Oeser fand. In die Kuppel über dem Altar war ein schwebender Engel gemalt, der keine Malerei, sondern ein wirklich lebendes Wesen zu sein schien. In einem kleinen, abgesonderten Raum zeigte man uns eine alte Kanzel, auf der Luther gepredigt haben soll. Ich stellte mich auf die Fußspitzen, um mit meinen Händen dahin reichen zu können, wo er sie hingelegt haben mag. Aus der alten Kirche ging ich aus der Stadt hinaus zu Gellerts Grab. Ein flacher, einfacher Stein mit seinem Namen und Sterbejahr bezeichnet dasselbe. Daneben war ein Rosenstock gepflanzt, und ein niedriges Gitter umgab das Ganze, auf welches die vielen, die Gellerts Grab besuchten, ihren Namen schrieben oder einschnitten. Ich schrieb auch den meinigen darauf. Als ich am Abende allein durch die Straßen der fremden Stadt wanderte, um das Hotel de Bavière aufzusuchen, verirrte ich mich und kam auf diese Weise nach Auerbachs Keller, wo bekanntlich, der Sage nach, Dr. Faust auf einem Weinfass zum Fenster hinausritt. Ich ging hinunter, um doch in dieser merkwürdigen Stube gewesen zu sein, wo diese Geschichte passiert war. Sie ist sehr klein und hat nur das eine Fenster, durch welches Faust herausgeritten ist. Die ganze Geschichte war auf der Wand abgemalt, leider aber etwas dunkel und undeutlich. Hier saßen drei ältliche Männer in einem lebhaften Disput, wenn ich nicht irre, über das Unbegreifliche, dass ein Dreieck doch im Grunde ein halbes Viereck ist. Es schien übrigens, dass sie auch auf den Dünsten des Weines noch weiter fliegen wollten als zum Fenster hinaus. Zuletzt fingen sie an zu singen wie Frosch und Brander in Goethes Faust, es war eine Ratte im Kellernest. Das heißt, sie sangen nicht eben dieses Lied, aber die Situation war dieselbe, so dass ich jeden Augenblick nach der Tür hinsah, ob nicht Mephistopheles mit dem Doktor eintrete. Die italienische Operngesellschaft von Dresden war hier in Leipzig und gab bei meiner Ankunft schon ihre 10. Vorstellung. Ich sah Rossinis Tell. Wie weich und ausdrucksvoll klingt doch diese italienische Sprache. Es sind Töne, die zu Worten versteinert sind. Wie schön müssen sie nicht klingen in der stillen Nacht unter dem südlichen Himmel, wenn sie von Liebe erzählen. Die Uhr war noch nicht 9, als die Oper vorbei war. Ich besuchte noch Reichenbachs Garten, um die Stelle zu sehen, wo Poniatowski seinen Tod in der Elster fand. Der Besitzer des Gartens lässt sich von denen, welche diese Stelle besuchen wollen, Eintrittsgeld geben. Hier, durch diese hohen Bäume, sprengte der schwer verwundete Held, verfolgt von dem siegreichen Feinde. Es ist beinahe unglaublich, dass jemand in diesem unbedeutenden, schmalen Wasser ertrinken konnte. Eine Trauerweide stand an der Stelle, wo er mit dem Pferde hineingesprungen war, und einige Schritte davon, wo man seine Leiche gefunden, stand eine kleine, einfache Säule, die überall beschrieben war, namentlich von seinen Landsleuten. Zehntes Kapitel. Abreise. Meißen. Der erste Tag in Dresden. Nach einem Aufenthalte von 3 Tagen verließ ich das freundliche Leipzig, wo ich mehrere vortreffliche Menschen hatte kennenlernen. Je näher wir Meißen kamen, ein umso mehr romantisches Aussehen bekam die Gegend. Hin und wieder sah man Felsen sich erheben mit einem ganz anderen Charakter als die im Harz. In rot-gelben Steinmassen mit jungen Buchen bewachsen hingen sie über unseren Häuptern. Auf der anderen Seite des Weges lagen die grünen Weinberge mit den roten Weinbergshäuschen, und unten schlängelte sich die Elbe in malerischen Krümmungen. Schiffe wurden von Menschen und Pferden den Fluss hinaufgezogen, während andere mit schwellenden Segeln stromabwärts fuhren. Meißen selbst hat enge Straßen und sah mir recht unheimlich aus. Man muss es hier wie mit jedem schönen Gemälde machen, die Augen nicht allzu nahe daran halten. Ohne besondere Empfehlung aus Dresden darf man die große Porzellanfabrik nicht besuchen. Ich musste mich also mit einem kleineren Teil davon begnügen. Mit einem sehr kleinen Teil. Das heißt, mit den Tassen, aus denen ich im Wirtshaus meinen Kaffee trank. Der Weg von Meißen nach Dresden ist mit Akazien und Birnbäumen bepflanzt. Auf den Feldern stehen Kohl und Kartoffeln. Es ist ein wahrer Küchengarten. Freundliche Anhöhen mit Wein und Laubholz bewachsen liegen an beiden Seiten, und hinten bildet Meißen selbst, das mit seinem Schloss und Dom sehr hoch liegt, den herrlichsten Punkt in dem ganzen Gemälde. Außerhalb der Stadt führt eine steinerne Brücke über die Elbe, wo Menschen gehen und fahren, ohne daran zu denken, viel weniger noch sich darauf etwas zugute zu tun, wie sie gerade dadurch das Ganze beleben. Je weiter man sich von hier entfernt, desto höher werden die Berge. Und bald sieht man, wie durch einen Schleier, das deutsche Florenz, Dresden, mit seinen Türmen und Kuppeln vor sich liegen. Hier sah ich das erste Erdbeerfeld. In Dänemark blühten sie bestimmt noch nicht. Der Postillion blies und mit den letzten Erdbeeren in einem Weinblatt hielt ich außerhalb Dresdens. Hier wurde mir mein Pass abgenommen. Stattdessen erhielt ich eine Aufenthaltskarte. Als ich nach der Augustusbrücke kam, die ich schon so gut aus Kupferstichen und Gemälden kannte, kam es mir vor, als ob ich schon früher einmal im Traum hier gewesen wäre. Die Elbe wälzte ihre gelben Wellen unter den stolzen Bogen durch. Auf dem Fluss war viel Leben und Treiben, aber weit mehr noch auf der Brücke. Auf der Mitte jagten Wagen und Reiter, und auf beiden Seiten ging eine Masse Fußgänger im buntesten Wechsel. Ungefähr mitten auf dem Fluss stand, auf einem der Ausbaue, welche die einzelnen Pfeiler bildeten, ein Kruzifix von Metall. Nun kamen wir nach der Altstadt, dem eigentlichen Dresden. Die Brühlsche Terrasse mit ihrer breiten Treppe lag links, die katholische Kirche rechts und gerade vor uns das Tor, durch das wir in die eigentliche Stadt hineinfuhren. Dresden steht als Übergangspunkt in der Mitte von Nord- und Süddeutschland da und hat auch einen gemischten Charakter von beiden. Die Stadt hatte für mich etwas einladend Freundliches. Ich fühlte mich gleich darin wie zu Hause. Mein erster Gang war zu unserem berühmten Landschaftsmaler Dahl. Ich hatte keinen Empfehlungsbrief, aber als Däne war ich herzlich willkommen. Sowohl mir wie seinen anderen Landsleuten, die mit mir zur selben Zeit da waren, brachte er viele Opfer an Zeit und Mühe. Er war mit 2 Norwegern zu Tieg eingeladen. Der große Dichter wollte an diesem Abend in einem Kreise von Freunden etwas vorlesen. Da ich nun einen Empfehlungsbrief von Ingemann an ihn, ihm auch schon früher selbst einmal geschrieben hatte, so forderte Dahl mich auf, ihn zu begleiten, bat mich jedoch, jetzt nicht die Zeit bei ihm zu verlieren, sondern in die katholische Kirche zu gehen. Es war gerade an diesem Tage das Fronleichnamsfest. Die meisten Zeremonien würden jetzt wohl freilich schon vorbei sein, meinte er. Ich würde aber doch die Kastraten singen hören. Ich fand bald den Weg über die Brühlsche Terrasse, die von Spaziergängern wimmelte. Da gab es so viel Hübsches zu sehen, die große Augustusbrücke mit ihrem Menschengewühl, die Elbe mit ihren Schiffen und die grünen Weinberge an ihren Ufern. Aber ich hatte keine Zeit, ich musste mich beeilen. Jetzt stand ich in der katholischen Kirche. Wie groß und hell! Das Musikchor brauste über meinem Kopf, auf allen Altaren brannten Lichter, und rundumher in den Seitenkapellen und in den großen Gängen lagen Menschen auf den Knien. Die königliche Familie war in der Kirche. Ich sah den König sehr eifrig beten. Drei Priester in Gewändern von Goldstoff standen am Altar, und viele kleine Knaben in roten Kleidern mit einem kleinen weißen Überwurf schwangen Rauchfässer. Die Kastraten sangen. Das waren keine männlichen, aber auch keine weiblichen Stimmen. Es waren die weichsten Molltöne. Es lag etwas so Tiefes, Wehmütiges in diesem Gesang, als wäre es des Herzens ganze Sehnsucht, die sich in Tönen aussprach. Sie machten einen ganz wunderbaren Eindruck auf mich, aber ich fühlte mich gar nicht froh dabei. Es war 7 Uhr abends, als ich mich mit Dahl und den 2 jungen Norwegern zu Tieg begab. Ich sollte jetzt den Dichter sehen und kennenlernen, mit dem ich mich im Geiste so oft und viel beschäftigt hatte. Ich dachte nicht an seinen gestiefelten Kater und Prinz Zerbino, nicht an seine wunderschöne Elfenwelt und die herrlichen Novellen, nein, alles schmolz mir in dem Manne selbst zusammen, in Deutschlands Tieg, dem Meister einer ganzen Schule, der romantischen Poesie, dem Manne, der Goethe an Alter, Wert und Anerkennung bei seinen Landsleuten am nächsten steht. Welch ein Ausdruck lag in dieses Mannes Blicken. Nie habe ich ein offeneres Gesicht gesehen. Seine Stimme klang so gutmütig, und sah man ihm in die großen, klaren Augen, da fühlte man sich gewiss gedrungen, sich ihm anzuvertrauen. Es war nicht bloß der Dichter, den ich liebte, auch der Mann ward mir jetzt teuer. Ja, so hatte ich ihn mir gedacht, als ich die Elfen las, aber meine Träume sind schon so oft fehlgeschlagen, dass ich zuweilen wiederum dachte, in der Wirklichkeit ist er vielleicht ein steifer, vornehmer Hofrat, und das würde mich sehr abgeschreckt haben. So war auch meine Vorstellung von Goethe, was meine Lust überwand, den großen Meister zu sehen, von dem ich glaubte, dass er sich am herrlichsten ausnehme, wenn man ihn wie die Kirchtürme aus der Entfernung sähe. Die Gesellschaft bestand übrigens aus Menschen von den verschiedensten Gegenden des Erdballs. Hier war einer aus Amerika, ein anderer, der die Reise um die Welt gemacht hatte. Da waren Norweger, Deutsche und so weiter. Ich war der Einzige aus Dänemark. Tieck liebte Holberg sehr, den er in einer alten Übersetzung besitzt, aus der er zuweilen vorliest, und zwar ganz vortrefflich. Ich hörte ihn diesen Abend den 2. Teil von Shakespeares Heinrich IV. Vorlesen. Er pflegt, wenn er vorliest, die Personen nicht zu nennen, aber er spielt eine jede, so dass man gleich weiß, wer es ist. Namentlich die komischen Szenen gab er ganz meisterhaft, und es war ganz unmöglich, über seinen Falstaff oder seine Frau Hurtig nicht zu lachen. Als wir am Abend aufbrachen, bat mich Tieck, solange ich in Dresden bliebe, ihn öfter zu besuchen, und bereitete mich namentlich auf den Genuss vor, der mir in dem Besuch der Bildergalerie und der Sächsischen Schweiz noch bevorstände. Erstere war unglücklicherweise geschlossen, da die Bilder aufs Neue geordnet wurden. Aber Dahl hatte mir versprochen, mich am anderen Morgen hinaufzubringen, da doch die besten Sachen noch alle aufgehängt waren. Dies war der erste Tag in Dresden.
Reiseschatten. Von einem Ausfluge nach dem Harz, der Sächsischen Schweiz im Sommer 1831. Von Hans Christian Andersen. Gelesen von Philipp Scheppmann. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2005.